ehe wir hineinschauen in die beiden Kapitel aus dem zweiten Mosebuch, möchte ich vorab drei Stellen aus dem Neuen Testament lesen. Einmal Hebräer 1, Vers 4. Der Christus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so vieles besser geworden ist als die Engel, weil er einen vorzüglicheren Namen lange vor ihnen ererbt hat. Und Johannes 17, Vers 6 aus dem hohenpriesterlichen Gebet: Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt herausgegeben hast. Und in Vers 11b: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Der Name des Vaters ist also in dem Sohn. Und es gibt nur einen Namen des Vaters, Yahweh oder Jehova, der ewig Seiende. Und dann in Philipper 2, das bekannte Wort: Wegen seines Gehorsams bis zum Kreuzestod wurde der Sohn Gottes vom Vater begrüßt mit dem Namen, der alle anderen Namen überragt, damit in dem Namen Jesu, nicht in dem Namen Jesus, das ist sein Niedrigkeitsname, sondern in diesem alles überragenden Namen Jesu sich aller Knie beugen und aller Zungen huldigend bekennen: Allherr ist Jesus, der Messias. Und nun wollen wir hineinschauen zunächst in 2. Mose 33. Dort sehen wir einen Gottesmann, der in der Krise steht. Und das gibt es auch bei den Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes, dass sie immer wieder einmal in die innere Not und in eine innere Krise hineingeraten. Wir wissen auch, warum dieses geschah. Als Israel während Moses auf dem Berge die beiden Tafeln des Bundes empfing, unten im Tale am Fuße des Sinai den Götzendienst feierte mit dem goldenen Kalb, der ja nichts anderes war als ein Götzendienst für den ägyptischen Apisstier, den die Israeliten ja kannten aus ihrer Knechtschaft in Ägypten, und der hier nachgebildet worden war und den sie in ihrem Hip-Hop-Gottesdienst, um es einmal modern zu sagen, in ausgelassenen Orgien als Yahweh anriefen. Eine unerhörte Gotteslästerung. Da können wir es verstehen, dass Moses, als er auf der halben Bergeshöhe den Lärm vernahm, und Gottes Stimme, der ihn darüber aufklärte, was da geschah, die beiden Tafeln nahm und auf dem Felsen zertrümmerte, in glühendem Zorn. Die Tafeln, die mit Gottes eigenem Finger beschriftet waren, mit den 10 Weisungen, die wir die 10 Gebote nennen. Er hat ja dann später neue Tafeln empfangen, als er noch einmal auf den Berg stieg, aus Gottes eigener Hand. Und die Juden haben eine Überlieferung, dass sowohl die neuen Tafeln als auch die zerbrochenen alten in die Bundeslade gelegt wurden zum ewigen Gedenken. Der heimgegangene Ruhrgebietspastor Wilhelm Busch hat ein Büchlein geschrieben mit dem Titel »Müde Gottesknechte«. Und das gibt es wirklich, dass die Diener Gottes, die ihm dienen, in reinem Gewissen, innerlich, hier und dann einmal müde werden und resignieren. Wenn wir heute den Zustand der Gemeinden schauen, auch der freikirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften, dann möchten wir manchmal resignieren. Wenn das Altersmaß der Fülle des Christus, des Leibes Christi sein soll, möchten wir fragen: Die endzeitliche Ausreife, Da stehen wir fragend davor, ob wir nicht bereits den Zustand von Laodicea erreicht haben. Und dann kann man innerlich müde werden und man kann in den Kämpfen des Glaubens Wunden empfangen, Wunden, die Narben zurücklassen, die oft kaum verheilen. Trauernde Zions werden diese Männer genannt, die um das Geschick des Volkes Gottes willen Not litten und in einem Gebetsringkampf standen. So wie Moses hier in diesem Bericht aus 2. Mose 33. Und ich lese zu Eingang von Vers 11 an. Und Jahwe redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Und er kehrte zum Lager zurück, sein Diener aber Josua, der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und Mose sprach zu Jahwe: Siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wem du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Zunächst einmal bis hierhin, ich kenne dich mit Namen. Das ist schon etwas, dass Gott weiß, wie wir heißen. Aber das ist etwas ganz Geringes, dass er weiß, dass ich Wolfgang Jugel heiße und dass sie Lieschen Müller heißen. Ich habe mich als ganz junger Mann gefreut über das Sternbild der Cassiopeia. Ein großes W an den Himmel geschrieben. Ich heiße ja Wolfgang und ich habe dann immer daran gedacht, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Aber da war ich noch sehr jung. Aber wir brauchen manchmal solche Gedächtnisstützen. Aber hier steht eigentlich etwas ganz anderes. Hier steht, ich erkenne dich im Namen, im hochheiligen Jahwe-Namen. Das ist so, wie wenn ein Forscher durch ein Mikroskop schaut, vielleicht durch ein Elektronenrastermikroskop und die letzten Feinheiten beobachtet, von dem Projekt, das er sich vorgenommen hat, etwa von molekularen Strukturen oder von Zellstrukturen. Wir sind im Namen Jahwes Erkannte, völlig erkannt. Mit allen unseren Wesenszügen, mit allen unseren Erbanlagen, mit allen Stationen unseres geistlichen Werdens, mit allen Projektionen des Heiligen Geistes, die dieser sich vorgesetzt hat für unser Leben. Und deshalb heißt es in 1. Korinther 13, 12 im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu Christi, dass wir ihn dereinst erkennen werden, in der gleichen Weise, wie er uns jetzt schon jetzt erkannt hat, nämlich total, völlig. Wesenhaft, ich erkenne dich im Namen. Wunderbar, dass wir auch solche sind, die im Namen erkannt sind. Du hast doch gesagt, ich erkenne dich im Namen und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege wissen. Damit ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Und er sprach, mein Angesicht wird mit dir gehen und ich werde dich zur Ruhe bringen, ich werde dir Ruhe geben, ich werde dich einführen in die Ruhe Gottes, des glückseligen Gottes, der im Blick auf das Ziel aller seiner Wege glückselig sein kann in sich selbst. Also, mein Angesicht wird mitgehen. Und wer ist dieses Angesicht? Diejenigen unter Ihnen, die gerne Rätsel lösen und gelegentlich an harte Brocken kommen, die schauen dann gerne einmal hinten nach, damit sie die Lösung finden, wenn sie nicht mehr weiterkommen. Und so dürfen auch wir hinten nachschauen, nämlich in den Schriften des Neuen Testamentes, wenn wir uns zu fragen haben, wer ist dieses Angesicht Gottes, das Israel bei seinem Zuge durch die Wüste begleiten sollte. Da denken wir an das wunderbare Wort aus 2. Korinther 4, Vers 6, derselbe Gott, der bei der Schöpfung aus der Finsternis Licht leuchten hieß, der ist es auch, der in unsere dunklen Herzen hineingeleuchtet hat, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Das Angesicht Gottes wird für uns sichtbar auf dem Angesicht Christi, der uns in die Ruhe einführt, der nicht nur mit Israel mitgegangen ist durch die Wüste, sondern auch mit uns durch jede Wüste hindurchgeht und uns begleitet. Und so kann es dann später heißen von Moses, das Bild Jahwes schaute er. Auch hier schauen wir wieder hinten nach. Wer ist dieses Bild Jahwes? Kolosser 1. Das Ebenbild des lebendigen Gottes, das Bild Gottes, ist der Christus, der Erstgeborene aller Kreatur. Er ist mitgezogen. Er ist der Malaach Yahweh, der Engel Yahwehs. Und da müssen wir Engel wirklich einmal übersetzen. Engel heißt der Beauftragte. Das kann ein Mensch sein, wie Malachi. Das kann ein Geisteswesen sein, die Lichtesengel, die Täter seines Wohlgefallens sind, Vollstrecker seines Willens. Ein solcher Beauftragter des Vaters ist aber in allerhöchstem Sinne der Christus selbst, der Beauftragte Gottes. Und so wird von ihm als von dem Engel Jahwes etwa 60 Mal in den Schriften des Alten Testamentes berichtet. Und da müsste man nun alle diese Episoden einmal nachschlagen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel dafür geben, warum hier dieser Ausdruck Engel Jahwes für den Sohn Gottes verwendet wird. Im Hebräerbrief heißt es einmal, dass Jesus als der hohe Priester auch der Apostel unseres Bekenntnisses ist. Das heißt natürlich nicht, dass er einer der 12 Apostel war. Aber er war Apostel in einem allerhöchsten Sinn, nämlich der Gesandte des Vaters. Und so ist er Engel, ein Beauftragter Gottes in allerhöchsten Sinn. Der Engel Jahwes, das Bild Jahwes, das Angesicht Gottes des Vaters. Denn keiner hat Gott jemals gesehen. Johannes 1, 18. Der einzig geborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, er hat uns Exegese vom Vater gegeben. So heißt es im Grundtext. Das heißt genaueste, ausführlichste Kunde vom Wesen des Vaters. Das konnte nur er. Und das wird uns bestätigt in 1. Timotheus 6, wo es von Gott heißt, dass keiner der Menschen ihn gesehen hat, noch sehen kann. Vergangenheit und Gegenwart. Also auch Moses nicht. Aber die Zukunft ist offen. Glückselig die Menschen reinen Herzens, sie werden Gott schauen. Aber im alten Bund hat sich Gott geoffenbart in seinem Christus, durch seinen Christus. Und das möchte ich nun noch erhärten durch das Zeugnis zweier Menschen, die es genau wussten. die keine wilden Illusionen und Theorien aufgestellt haben. Es gibt in unseren Kreisen leider Leute, die sagen, Israel sei geführt worden von einem Finsternisengel. 1. Korinther 10. Der Felsen, der das Volk Israel durch die Wüste leitete und führte, war der Christus. Ganz klares Zeugnis. Und der Felsen, so hörten wir heute, ist ja nichts anderes als ein umschreibender Name für den hochheiligen Namen Yahweh, den Namen des Vaters in dem Sohn. Und da dürfen wir auch noch 5. Mose 32, Vers 12 bedenken, wo Moses gesagt hat, von Jeschurun, das heißt von Israel, da führte ihn Yahweh allein. Kein fremder El stand ihm zur Seite oder kein fremder El war bei ihm. Yahweh allein, der Christus allein, war der Führer des Volkes, der Mittler zwischen Gott und den Menschen, auch wenn Engel Mächte ihn begleitet haben, Myriaden von Engeln bei der Gesetzgebung am Berge Sinai. Mein Angesicht wird mitziehen. Und nun hat Moses zwei Bitten. In Vers 13, das haben wir schon gelesen, und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen, damit ich dich erkenne. Und in Vers 18 eine zweite Bitte. Und er sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ah, das ist außerordentlich wichtig. Die Wege Gottes sind seine heilsgeschichtlichen Wege und Schritte durch die Weltgeschichte, die er umgestaltet zu seiner Heilsgeschichte. Und über diese Heilsgeschichte Gottes, über diese Wege und Schritte Gottes, möchte Moses Bescheid wissen. Er will den Plan Gottes kennenlernen. Und das sollten auch wir als Wächter auf den Mauern Jerusalems, die gerufen sind, eine große, alles umfassende Perspektive zu haben. Wir werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, wir wissen es nicht, wie lange es noch dauert, unsere Heilsgewissheit nicht mehr gründen können auf frommen Gefühlen. Diese frommen Gefühle können uns schnell zerschmettert werden, auch bei all dem, was vielleicht in kommenden Jahren geschehen wird. Da muss man fest verankert sein, so wie es der Hebräerbrief sagt, dass unsere Seele bis hin zur Vollgewissheit verankert sein soll im Allerheiligsten Gottes. Lass mich doch deine Wege wissen und dann auch lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Und das ist immer die Herrlichkeit des Wesens Gottes, des Wesens des Vaters, das sich in Christo Jesu offenbart, bis zum Ende der Zeiten, wo der Christus sich selbst dem Vater wieder unterordnen wird und dann die Offenbarung des Vaters beginnt, damit der Vater alles in allem sei. Und dann heißt es in Vers 19, als Verheißung Gottes auf diese Bitte des Mose hin, ich werde meine gesamte Güte, hören wir es noch einmal, meine gesamte Güte, mehr hat Gott nicht, vor deinem Angesicht vorübergehen lassen. Und ich werde den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Da dürfen Sie sich das S streichen. Es heißt nicht den Namen Jehovas. Gott hat keinen anderen Namen, sondern der Name Yahweh. Die Juden sagen der Shem HaMeforash, der voll ausgebreitete Yahweh-Namen in seiner vollen Wesenhaftigkeit und tiefsten Bedeutung, soll vor Moses ausgerufen werden. Und dann heißt es, und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Das ist groß, das ist gewaltig. Aber das kann auch ein Richter. Auch ein Richter, der keinerlei Gefühle für den Angeklagten hat, kann begnadigen, kann freisprechen. Das ist ein juristischer Akt. Und deshalb bin ich so froh, dass es weiter heißt, und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und das ist nun die ganze Barmherzigkeit, die aus dem Herzen des Vaters, aus dem Herzen Gottes herausströmt. Das tiefste Mitleid mit seinen Geschöpfen, das über eine Begnadigung weit hinausgeht. Gottes Wesensvollkommenheit besteht in seiner Barmherzigkeit. Es heißt einmal in den Evangelien, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das können wir missverstehen. Da gehen wir alle in die Knie. Aber dann lesen Sie bitte den Paralleltext in dem anderen Evangelium. Da heißt es nämlich, ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gottes Wesensvollkommenheit besteht also in seiner Barmherzigkeit. Und wenn wir hier und dann Barmherzigkeit erweisen, etwa gegenüber unseren Feinden, wie es Jesus fordert, dann nehmen wir teil an der Wesensvollkommenheit Gottes. Wir sind ja berufen, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, unseres Gottes und Vaters. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Das ist auch der Grund dafür, dass wir uns gerne ermuntern lassen durch Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und dann noch Vers 20 und 23. Aus 2. Mose 33. Und er sprach, du vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und Jahwe sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir. Oder wörtlich, es ist Raum bei mir, Bewegungs- und Atemraum. Das ist auch für uns wunderbar, dass wir, wenn wir uns an Gott sichern, Bewegungsraum haben, Atemraum, Freiheit, keine Einengung. Selbst dann, wenn wir Knechte und Sklaven Gottes sind, volle Freiheit, vollen Bewegungsraum. Es ist Raum bei mir. Da sollst du auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand über dich ausbreiten, so lange, bis ich vorübergegangen bin. Und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Eine Felsenhöhle, so wie der Christus in seiner Wiederkunftsherrlichkeit dem Johannes erschienen ist, der vor ihm niederfiel wie ein Toter und dann seine Hand auf ihn legte und sagte, siehe, ich war tot und ich bin lebendig und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Hades, fürchte dich nicht. So legt hier Gott selbst in seinem Christus die Hand über diese Felsenhöhle, bis er vorübergegangen ist und Moses ihm von hinten nachschauen kann, weil er sein Angesicht nicht sehen kann. Auch bei uns ist es so, dass wir im Geiste zwar die Herrlichkeit Jesu anschauen können, und widerspiegeln können und also verklärt werden von Klarheit zu Klarheit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. Aber das ist ein geistlicher Vorgang. Wir warten noch auf die Zeit, wo sich das erfüllen wird, was ich vorhin schon bezeugt habe aus 1. Korinther 13, wo wir ihn erkennen werden, wie er uns jetzt schon erkannt hat. Das heißt, völlig umfassend, wesenhaft, ohne jeden Abstrich auf der Ebene von Wesensgleichen, weil wir ihm dann gleichgemacht worden sind. Und dann heißt es, du wirst den König sehen in seiner Schönheit, so wie es dem Volke Israel verheißen ist. So wird es dann auch uns widerfahren. Und dann werden wir mit der Königin von Saba sagen, im Rückblick auf unser Leben, ich habe ein Gerücht von dir gehört. Nicht die Hälfte hat man mir gesagt von deiner Herrlichkeit. Ich habe den Worten oftmals nicht geglaubt. Geht Ihnen das auch so wie mir? Aber nun habe ich deine Herrlichkeit gesehen. Und bis dorthin haben wir das Wort Gottes. Der Vater offenbart sich nur in einem, in seinem Sohne Jesus Christus. Und der Christus offenbart sich durch seinen Heiligen Geist nur an einem Ort, in seinem Wort. Und nun wird Mose zum 7. Mal hinaufgerufen auf den Berg Sinai. Und auf halbem Wege kommt ihm der Herr entgegen. Er steigt herab. Bei allen Wesensoffenbarungen Gottes in Christo geht es immer so zu, dass die Offenbarung erfolgt durch ein Entgegenkommen Gottes, durch ein Schwerwerden Gottes, durch einen Niedrigkeitsweg, den Gott in seinem Christus geht. Er kommt uns entgegen in seinem Herabsteigen. Und dann stand er bei Mose. Und nun möchte ich lesen aus Kapitel 34 ab Vers 5. Und Jahwe stieg in der Wolke hernieder, also in der Schechina, in der Lichtes- und Energiewolke, und er stand da selbst bei ihm und rief den Namen Jahwe aus. Und Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern der dritten und vierten Generation. Und Mose neigte sich eilends zur Erde nieder und betete an und sprach, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr, so ziehe doch der Herr in unserer Mitte hinauf. Eigentlich heißt es, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, mein Herr, so ziehe doch mein Herr in unserer Mitte mit. Hier wird der Jahwe-Namen 13-fach entfaltet. Der vollen Namen des Herrn ausgerufen. 13 ist ja eigentlich, da möchte ich doch eine kleine Revision einbringen, die Namenszahl Jahwes. Denn der Name Jahwe mit dem Zahlwert 26 ist zweimal 13. Abi, mein Vater, hat den Zahlwert 13. Adonai, der Herr, 5 mal 13. El Elohim, der Gott der Götter, 9 mal 13. Erhat, der einzig eine im Glaubensbekenntnis Israels, 13. Das hebräische Wort für Liebe hat den Zahlwert 13. Und da denken wir nicht zuletzt an das Kapitel von der Liebe, das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13. Und so erscheinen hier nach der Zählung von Martin Buber 13 Beschreibungen des hochheiligen Namens, die wir dann noch einmal nennen und auffächern werden. Als erstes Yahweh, Yahweh. Zweimal wird dieser Name genannt. Wir dürfen es so deuten, es ist der Name des Vaters im Sohn. Wir denken wieder an die Worte, die wir aus dem Neuen Testament zu Beginn gehört haben. Dass der Sohn den Namen des Vaters geoffenbart und weitergegeben habe. Das hebräische Wort Ben, der Sohn, hat den Zahlwert 2 mal 26. Die Zahl des Sohnes 2, die Zahl des Yahweh-Namens 26. Und du bist mein Sohn im Psalm 2, hat den Zahlwert 2 mal 9 mal 26. In wunderbarer Weise erscheint hier immer wieder der Zahlwert 26 für den hochheiligen Namen. Also Yahweh, Yahweh. Die zweite Beschreibung, El oder Mächtiger. Die dritte Entfaltung des hochheiligen Namens, Barmherziger. Und damit offenbart sich die Seele Gottes. Das, was die Heilige Schrift die Seele Gottes nennt, das Herz des lebendigen Gottes in seiner ganzen Barmherzigkeit. Der vierte Name, Gnädiger. Der Gnädige, der die Lossprechung bewirkt von aller Schuld und Sünde. Der fünfte Name, Langsamer zum Zorn. Da denken wir an Römer 3, Vers 24 bis 26, wo es heißt, dass Gott die Sünde, die noch nicht getilgt war, durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz in großer Geduld ertragen hat und zugedeckt hat mit seiner Langmut, so wie der heilige Kasten, die Bundeslade, zugedeckt war mit einer goldenen Abschlussplatte, die immer wieder mit dem Tiere und mit dem Blut des Opfertieres besprengt wurde, zumal am großen Versöhnungstag. In großer Geduld und Langmut hat der lebendige Gott im Blick auf das kommende Opfer Jesu Christi die Sünde zugedeckt und ertragen, Bedeckung der Sünde. Deshalb sollten wir nicht mehr von der Bedeckung sprechen durch das Blut Jesu. Wir sind nicht nur bedeckt durch sein Blut, sondern wir sind losgekauft und erlöst, und das ist wesentlich mehr. Uns ist die Sünde nicht nur zugedeckt, sondern vergeben. Langsamer zum Zorn. Und dann als sechstes, großer an Güte oder reicher an Güte. Darin besteht der ganze Reichtum Gottes. So wie wir es einmal bei Paulus lesen in Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, ins Leben gezeugt, weil er reich ist an Barmherzigkeit, weil er mächtig oder groß ist an Güte. Aber das siebte, er ist auch groß oder reich an Wahrheit oder an Treue. Das geht bis dorthin, dass dort, wo wir untreu sind, Gott treu bleibt, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Er bleibt sich selbst treu. Das ist die Wesenstreue Gottes. Die Wesensbindung Gottes, der nicht anders handeln kann, als er in seinem Wesen strukturiert ist. Treue und Beständigkeit gibt es auch unter den Glaubenden herzlich wenig. Aber wie groß und gewaltig ist die Treue Gottes, die Beständigkeit Gottes, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er, der Vater, bei dem es keine Wesensveränderung gibt, noch eines Lichteswechsels Schatten. Groß oder reich an Wahrheit oder Treue. Wenn hier Wahrheit steht, dann nicht etwa nur im Gegensatz zur Lüge, sondern dann meint das Hebräische, aber auch das griechische Wort, die Wesenhaftigkeit Gottes, die höchste Wirklichkeit und Realität, die es überhaupt nur gibt, nämlich die göttliche Wirklichkeit. Der achte Ausdruck, er bewahrt Güte auf Tausende hin. Neuntens, er ist ein Träger der Ungerechtigkeit. Zehntens, ein Träger der Übertretung. Elftens, ein Träger der Sünde. Aber straffrei entschuldet er nicht. Das wird hinzugefügt. Ist das eine Einschränkung? Sie kennen alle den Ausdruck Schwamm drüber. Nun, in der Schule haben wir das gemacht. Wir haben Ordnungsdienste eingeteilt und da gab es auch immer einen Tafeldienst. Und die Kinder, die den Tafeldienst hatten, die mussten also immer die Tafel löschen. Schwamm drüber. Dann war Tabula rasa. Kann Gott das nicht auch machen? Die Bosheit und Gemeinheit und Sünde und Rebellion eines ganzen Kosmos, von Satan angefangen bis zu dir und zu mir, einfach auslöschen, generös handeln, so nach der Weise, Gott rechnet das Böse nicht zu. Ich weiß wohl, dass dieses geschrieben steht in 1. Korinther 13. Gott rechnet das Böse nicht zu. Aber das kann nur Gott tun, weil er einem das Böse angerechnet hat. Alles Böse, das es im Weltenall gibt, seinem geliebten Sohn. Straffrei entschuldet er nicht. Das ist prophetisch ein Scheinwerferstrahl, der aus den Tagen des Mose hinleuchtet auf das Kreuz Jesu Christi, der wirklich dann der Träger der Ungerechtigkeit war, der Träger der Übertretung, der Träger der Sünde. Er hat unsere Sünden getragen. Ja, er wurde für uns zur Sünde gemacht. In wunderbarer Weise wird dies hier schon angekündigt. Es ist ein verborgener prophetischer Hinweis auf das Leiden des Messias. Und Moses war ja ein Prophet, der den Unsichtbaren schaute, der mit dem Christus von Angesicht zu Angesicht sprach, wie mit einem Freunde, der um der Leiden des Messias willen, die er vorausschaute in seinem Geist, die Reichtümer Ägyptens für einen Dreck achtete und lieber Ungemach mit dem Volke Gottes erlitt. Und in diesem Glauben feierte er das Passa. Straffrei entschuldet er nicht. Das 13. Er ist ein Heimsucher der Vergehungen der Väter an Söhnen und Sohneskindern in der dritten und vierten Generation. So heißt es wörtlich. Nicht bis zur dritten und vierten Generation. Da möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Sie können ja zählen. Kinder im ersten Schuljahr können meistens schon bis drei zählen. Wo bleibt denn da die zweite Generation? Werden an ihr nach der Größe deiner Güte und so, wie du diesem Volke verziehen hast von Ägypten bis hierhin. Und Jahwe sprach, ich habe vergeben, deinem Worte gemäß. Wie viele Kinder Gottes gibt es? die genetisch schwer beladen von ihren Vorvätern oder von ihren Eltern her ihren Lebensweg vollziehen, wo sich Dinge angehäuft haben, etwa schwere Depressionen oder die Neigung zum Jähzorn oder eine übergroße Sexualität oder andere Dinge, die einfach vom genetischen Material her in uns schlummern. Da brauchen wir die Gnade Gottes, der die Sünden der Väter und Vorväter tilgt. Da brauchen wir keine stellvertretende Buße zu tun für unsere bereits heimgegangenen Großeltern, wie man manchmal in christlichen Kreisen sagt, dass wir für die Toten stellvertretend Buße tun müssten. Nein, das tut der lebendige Gott, er tilgt. Und deshalb hat das hebräische Wort Pagat den Zahlwert 184, 8 mal 23. Ach, die Zahl des neuen Anfangs und 23 die Zahl der Zeugung. Neuer Anfang durch die Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist. Das ist Gottes eigenes Gesetz. Wunderbar ist uns der Name Gottes aufgeleuchtet. Und das haben die Propheten Israels alle mit sich getragen. Das war ein Grundkapitel ihres Katechismus. So wie in früheren Zeiten die Konfirmanden den Heidelberger Katechismus oder Martin Luthers Katechismus auswendig lernen mussten. Und manche alten Geschwister können die einzelnen Paragraphen noch heute heruntersagen. So haben die Propheten Israels diese Wesensoffenbarung des lebendigen Gottes in ihrem Gehirn und in ihrem Herzen getragen. Auch ein Jona. Wir haben ja im vorigen Jahr das Büchlein Jona miteinander besprochen. Und da darf ich Ihnen noch einmal die Frage stellen, warum eigentlich Jona vor Gottes Angesicht geflohen ist. Nicht, weil er ein Feigling war. Nicht, weil er ein untreuer Evangelist war. Sondern aus einem ganz anderen Grunde. So wie es uns Jona selbst sagt in seinem Büchlein. Er hatte einen heimlichen Verdacht gegen Gott. Er hätte ja eigentlich voller Wonne nach Ninive gehen müssen und diesem Erzfeind Israels das drohende Gericht verkündigen müssen, so wie es etwa im Propheten Nahum aufgezeichnet ist. Aber in seinem Unterbewusstsein war diese Wesensoffenbarung Gottes verzeichnet. Und so heißt es in Jonas 4, nachdem Ninive Buße getan hat, und es verdroß Jonas sehr und er wurde zornig. Und er betete zu Jahwe und sprach, ach Jahwe, war das nicht mein Wort, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich dir zuvor. Das ist ja vielleicht eine Sache, wenn ein Menschlein denkt, es könnte Gott zuvorkommen. Darum kam ich dir zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh, denn ich wusste ganz genau, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und der sich des Übels gereuen lässt. Und nun, Jahwe, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Jahwe sprach, ist es recht, dass du zürnest? Die Höhle der Offenbarung. Möchte schließen mit einem Hinweis in der Viertelstunde, die mir noch verbleibt, auf 1. Könige 19. Jene bekannte Geschichte von dem Propheten Elias, der nach seinem scheinbaren Sieg und Triumph am Berge Karmel, als er dort die 400 Baalspriester abschlachtete mit eigener Hand im Gericht Gottes, vor der Königin Isebel entfloh, weil alles zusammengebrochen war, was er sich erhofft hatte, nämlich die Erneuerung Israels in der Nachfolge Gottes. Und Isebel hat ja gesagt, wenn ich nicht an dir handle, wie du gehandelt hast an einem meiner Propheten. Da geht er hinein in die Wüste und sagt, als er sich unter einen Ginsterbusch gelegt hat, nun reicht es mir. Es ist genug. So wie Jona hier, nimm meine Seele von mir. Denn ich bin nicht besser als meine Väter, die Propheten. Buber übersetzt, nun ist genug, du. So hat dieser Mann mit Gott geredet. Nun ist genug, du. Reden wir nicht auch manchmal so mit Gott oder denken wir so, wenn wir gescheitert sind? Nun reicht es. Da wird er gestärkt durch den Engel Gottes, durch Speise der Engel. Und er kann in der Kraft dieser Speise 40 Tage und Nächte gehen, bis an den Berg Horeb. Und dort stellt er sich in die Höhle. Und das ist die Höhle, in der bereits Mose die Offenbarung Gottes empfangen hat. Nicht eine Höhle, sondern in die Höhle der Offenbarung. Dort, wo die Wesensoffenbarung Gottes erstmals stattgefunden hat, dort erhofft sich Elias eine Antwort auf seine Frage nach dem Schicksal, nach dem heilsgeschichtlichen Endziel der Wege Israels. Es geht also auch hier wieder um die Wege Gottes und um das Wesen Gottes. Wissen Sie, diesen Männern Gottes ging es weniger um ihr eigenes Wohl und Wehe, so wie es manchmal in unserer pietistischen Frömmigkeit geht, dass wir uns drehen um die Deklination des persönlichen Fürwortes Ich, meiner, mir, mich. Und dass wir unsere Heilsgefühle zum Zentrum unseres Glaubens machen, zum Fundament unseres Glaubens. Und dann muss Gott kommen und muss es uns zerbrechen und zerschlagen, wie bei einem Elias. Aber Elias fragt nach der Lösung des heilsgeschichtlichen Rätsels Israel und nach dem Ziel der dramatischen Heilsgeschichte Gottes. Es geht ihm um die Ehre Gottes, um die Sache Gottes und seines Messias. Das geht hinein bis in das Neue Testament. Auch Paulus hat gemeint, er müsste sich durch einen Bannfluch von Jesus Christus hinwegschleudern lassen, in einem Selbstopfer für seine Brüder aus Israel, damit einige von ihnen gerettet würden. Römer 9, 1 bis 3. Ich habe gewünscht, durch einen Bannfluch von Christus hinweggeschleudert zu werden. Das haben wir sicher niemals. Um Israels Willen. Und dann nimmt ihn Gott bei der Hand, das müssen wir einmal lesen, Römer 9 bis 11, und führt ihn dann Schritt für Schritt den heilsgeschichtlichen Weg bis zur Lösung dieser Frage Israels, sodass er am Ende die Antwort Gottes empfängt, du brauchst dich nicht zu opfern, das Opfer ist längst vollbracht. Wenn auch jetzt nur einige zum Glauben kommen aus Israel, so wird doch einstmals ganz Israel gerettet werden. Und zwar auch die Toten Israels. Nicht nur der heilige Überrest, der durch die Gerichte hindurchkommt. Und das ist die Lösung. Da weiß Paulus am Ende, jetzt brauche ich mich nicht mehr selbst zum Opfer zu bringen. Wie geschieht die Offenbarung bei Elias?
als er dort wiederum in der Höhle steht und das Gleiche erwartet, wie es ein Mose erlebt hat. Da wird er zunächst enttäuscht. 1. Könige 19 lesen wir davon. Und Gott sprach, gehe hinaus und stelle dich auf den Berg vor Jahwe. Und siehe, Jahwe ging vorüber, auch wieder ein Vorübergehen, und ein Sturmwind, groß und mächtig, zerriss die Berge und zerschmetterte die Felsen vor Jahwe her. Davon haben wir bereits gestern gehört, von diesen Felsen. Das muss ein ungeheurer Orkan gewesen sein. Aber beachten wir, dieser Sturmwind ging vor dem Herrn einher. Er ist Wegbereiter der Offenbarung Gottes in Christus. Jahwe war nicht in dem Wind. Und so sind die Gerichte, alle Gerichte Gottes, Wegbereiter seines Messias, Wegbereiter des Heils, auch Wegbereiter des endzeitlichen Heiles Israels. Und nach dem Winde kam ein Erdbeben. Jahwe war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, eine Feuerwand, die vorüberbrauste. Jahwe war nicht in dem Feuer. Wissen Sie, Sturm und Erdbeben und Feuer, das kennt Elias. Das ist sein prophetisches Metier. Diese Dinge des Gerichtes, das ist für ihn keine Lösung. Auch keine Lösung des heilsgeschichtlichen Weges Israels und des Zieles Israels. Dann heißt es nach diesen vorbereitenden Dingen des Gerichtes. Und nach dem Feuer kam der Ton eines leisen Säuselns. Oder wie es heißt, die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Das haben wir gewiss noch nie gehört. Die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Und es geschah, als Elias es hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da wusste er, es ist der Herr. Das ist die Wesensoffenbarung Gottes. Die Heimsuchung Gottes am Ende der Tage. Nach vorbereitenden und wegbereitenden Gerichten. Und so beten auch wir, Herr, der du reich bist, an Erbarmen, nimm dein Erbarmen nicht von mir, so wie es weiter heißt, und führe durch den Tod mich Armen, durch deines Heilands Tod zu dir. Ich möchte schließen. Im Blick auf Israel mit einem Wort aus Hosea 2, wo auch wieder davon berichtet wird, dass Gott den Sturm in Stille verwandelt und Israel einführt in den Hafen des Wunsches. Übrigens, beide Empfänger der Offenbarung, Moses wie Elias, waren gemeinsam mit dem Herrn auf dem Berge der Verklärung, als die Reichsherrlichkeit Jesu im Voraus seinen Jüngern geoffenbart wurde. Und nun das Wort aus Hosea 2. Ab Vers 14. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen, die Söhne Israels. Und ihr zum Herzen reden. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor, das Tal der Trübsal, zu einer Türe der Hoffnung öffnen. Und sie wird das selbst singen wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tage, da sie aus dem Lande Ägypten heraufzog. Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht Jahwe, da wirst du mich nennen, mein Ehemann. Und du wirst mich nicht mehr nennen, mein Baal. Haben sie nicht Jesus Beelzebub genannt, Baal der Fliegen, Meister der Dämonen? Und ich werde die Namen der Baalim aus ihrem Munde hinwegtun, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt werden. Und ich werde an jenem Tage einen Bund für sie schließen. Und dann Vers 19. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht. Das ist eine schöne Verlobung. Erdbeben, Feuer, Orkan. Unsere Herzen zittern bei dem, was auf Israel zukommen mag, in jener eigenartigen eschatologischen, endzeitlichen Verlobung Gottes. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht. Aber jetzt kommt die Stimme eines verschwebenden Schweigens, dessen, der da reich ist an Barmherzigkeit und in Güte und in Barmherzigkeit, und ich will dich mir verloben in Treue, und du wirst Jahwe erkennen. Deine Augen, so wird es auch dem Volke Israel gesagt, werden den König schauen in seiner Schönheit. Amen.